Ja, willkommen zu unserer heutigen tiefgründigen Analyse. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben heute, also wir haben wirklich einen riesigen Stapel an Daten vor uns.
Das kann man so sagen. Ein echter Berg an Material.
Genau, Daten, demografische Prognosen, sehr viele politische Argumentationslinien. Und das wollen wir heute alles exklusiv für dich destillieren.
Absolut.
Unsere Mission für diese gemeinsame Recherche ist es nämlich, dir ein brandaktuelles und hochkomplexes Thema greifbar zu machen. Und zwar ohne dich jetzt mit reinen Zahlenkolonnen völlig zu überfordern.
Richtig, wir wollen ja, dass am Ende ein klares Bild entsteht.
Genau das. Du sollst genau den Wissensvorsprung bekommen, den du brauchst, um diese aktuelle Debatte wirklich zu durchschauen. Und da hast du uns ja einiges an Quellen mitgebracht.
Ja, das Quellenmaterial, das wir uns heute im Detail ansehen, das hat es wirklich in sich. Wir stützen uns auf ein Dossier, der Titel ist 10 Millionen Schweiz.
Mhm.
Verfasst wurde das von Markus Lüsser. Der Stand ist der 10. März 2026, also hochaktuell. Publiziert wurde das Ganze auf der Plattform souveräneschweiz.ca.
Okay, also direkt von den Befürwortern.
Ganz genau. Dieses umfassende Dokument befasst sich mit der Volksinitiative Keine 10 Millionen Schweiz. Und über die wird das Schweizer Stimmvolk ja bald, nämlich am 14. Juni 2026, abstimmen. Der Text bündelt quasi die Argumente der Befürworter in einer sehr, sehr detaillierten Struktur.
Wobei wir da, bevor wir jetzt tiefer einsteigen, direkt einen absolut essentiellen Punkt klären müssen.
Sehr wichtig, ja.
Das Thema, das wir heute auf dem Tisch haben, ist in der Schweiz hochpolitisch. Es ist extrem umstritten und es weckt natürlich sehr viele Emotionen.
Mhm. Deshalb hier der Disclaimer für dich als Zuhörer. Wir ergreifen hier absolut keine Partei. Weder für die linke noch für die rechte Seite des politischen Spektrums.
0,0.
Unser Ziel in diesem Deep Dive ist es einzig und allein, dir völlig neutral aufzuzeigen, welche Fakten herangezogen werden. Wir wollen schauen, wie die Argumentationslinien in genau diesem spezifischen Quellenmaterial aufgebaut sind.
Ja, wir machen uns diese Forderungen in keiner Weise zu eigen.
Richtig. Wir analysieren lediglich, auf welche Weise dieses Dossier seine Erzählung konstruiert und welche Datenpunkte es dafür nutzt.
Und das ist eine ganz zentrale Abgrenzung für unsere heutige Analyse. Denn das Dossier liefert wirklich eine enorme Menge an offiziellen Statistiken. Oft stammen die direkt von den Bundesämtern. Und damit soll eine sehr spezifische These untermauert werden.
Nämlich welche genau? Dass das ungebremste Bevölkerungswachstum das mit Abstand größte Strukturproblem der modernen Schweiz darstellt.
Okay.
Um nachzuvollziehen, wie diese Perspektive politisches Gewicht bekommt, müssen wir uns ansehen, wie der Text diese ganzen isolierten Datenpunkte zu einem großen Gesamtbild verwebt.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Um dich, der uns gerade zuhört, direkt mal in das Szenario hineinzuziehen, das dieses Dossier skizziert, stell dir vor, du lebst in einem Land, dessen Bevölkerung sich in nur 75 Jahren fast verdoppelt hat.
Das ist eine Wahnsinnsentwicklung.
Ja, eine extrem rasante Dynamik. Und jetzt kommt der statistische Clou, auf den sich die Autoren hier berufen. Dieselbe Bevölkerung würde ab dem Jahr 2035 ohne Zuwanderung aus dem Ausland plötzlich anfangen zu schrumpfen.
Genau da setzt die Quelle an.
Wie genau zeichnen die diese historische Kurve denn nach?
Also die Autoren gehen ziemlich weit zurück, einfach um das Ausmaß mal zu verdeutlichen. Wir starten da im Jahr 1950.
Mhm.
Damals zählte die Schweiz rund 4,7 Millionen Einwohner. Wenn wir dann direkt ins Jahr 2024 springen, sind wir bereits bei 9,05 Millionen ständigen Einwohnerinnen und Einwohnern angelangt.
Wow, fast verdoppelt, ja?
Ein absoluter historischer Höchststand. Und wenn man sich dann die mittleren Referenzszenarien des Bundesamtes für Statistik ansieht, also des BFS, die werden im Text ausgiebig zitiert, dann wird die magische 10-Millionen-Marke voraussichtlich schon um das Jahr 2040 erreicht sein.
Das ist wirklich eine extrem steile Kurve. Mich hat beim Lesen der Quelle besonders überrascht, wie stark sich das Dossier auf ein ganz bestimmtes, sehr aktuelles Jahr fokussiert. Da wird ja gezeigt, dass selbst diese offiziellen Prognosen oft von der Realität überholt werden.
Ja, absolut. Die Autoren nutzen das Jahr 2023 als so eine Art Wendepunkt in ihrer ganzen Argumentation. 2023 ging nämlich als das stärkste Migrationsjahr in die neuere Schweizer Geschichte ein.
Was heißt das in Zahlen?
Wir sprechen hier von einem Wanderungssaldo, also der reinen Differenz zwischen den Menschen, die ins Land kamen, und denen, die es verlassen haben, von über 142.000 Personen.
Das ist heftig.
Und dieser Wert lag völlig außerhalb dessen, was die Modelle des BFS für dieses Jahr überhaupt erwartet hatten.
Wobei es da ja auch Sondereffekte gab, oder?
Natürlich, es gab spezifische Gründe dafür. Zum Beispiel den Nachholeffekt in der Arbeitsmigration direkt nach der Pandemie. Oder eben die Fluchtbewegungen aus der Ukraine.
Klar.
Aber für das Dossier beweist dieser massive Ausreißer vor allem eines. Das Bevölkerungswachstum lässt sich mit den aktuellen Instrumenten kaum noch verlässlich prognostizieren. Das System sei außer Kontrolle geraten.
Da stellt sich ja sofort die Frage nach dem Verhältnis von Geburten und Einwanderung. Du hast vorhin 2035 erwähnt. Wie verschiebt sich dieses Gleichgewicht laut den vorliegenden Daten genau?
Was hier wirklich faszinierend ist, wenn wir uns diese demografische Mechanik im Detail ansehen, zeigt das Dossier, dass ab 2035 das gesamte Schweizer Bevölkerungswachstum zu 100% von der Migration abhängen wird.
100%?
Ja. Der inländische Geburtenüberschuss rutscht dann nämlich ins Negative. Und der Text macht deutlich, dass das gar keine ferne Zukunftsmusik ist.
Wie meinst du das?
Bereits 2024 gab es in 11 Schweizer Kantonen, darunter auch wirklich große wie Bern, Baselstadt oder das Tessin, mehr Todesfälle als Geburten.
Wahnsinn, das ist schon heute so.
Ja, die sogenannte Fertilitätsrate ist auf einen historischen Tiefstand von 1,33 Kindern pro Frau gesunken. Die demografische Schlussfolgerung der Quelle ist hier glasklar. Ohne Zuwanderung würde die Schweiz schon in sehr naher Zukunft rein rechnerisch schrumpfen.
Okay, wenn wir jetzt diese demografische Kurve und dieses starke Wachstum betrachten, dann drängt sich doch sofort eine ganz praktische Alltagsfrage auf.
Nämlich, wo die alle wohnen sollen.
Exakt. Wo bringen wir diese zusätzlichen Menschen überhaupt unter? Das führt uns tief in den Bereich Wohnraum und Raumplanung in der Quelle. Um das mal aus diesen abstrakten Prozentzahlen herauszuholen, die landesweite Leerstandsquote lag laut der Quelle 2024 bei gerade mal 1,08%.
Was schon extrem wenig ist.
Ja, aber das Dossier bricht das auf lokale Extremwerte herunter. Im Kanton Zürich lag diese Quote bei nur 0,56%.
Unglaublich.
Überleg dir mal, was das für dich bedeuten würde, wenn du aktuell eine Wohnung suchst. In der Stadt Zürich heißt das ganz konkret, bei über 230.000 Mietwohnungen stehen im Schnitt gerade mal rund 169 Wohnungen leer.
Das ist praktisch nichts.
Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. 169 freie Wohnungen in einer ganzen Metropole.
Ja. Und ein Markt, der derart ausgetrocknet ist, der reagiert natürlich extrem über den Preis.
Klar, Angebot und Nachfrage.
Die Autoren verknüpfen diesen ultraknappen Raum direkt mit der Kostenexplosion für die Mieter. Anstatt sich da in Kommastellen zu verlieren, zeigt das Dossier sehr anschaulich, wie die Angebotsmieten vor allem in den Agglomerationen nach oben schießen.
Hast du da Beispiele aus dem Text?
In Zürich verzeichnen wir Anstiege von rund 5% in kurzer Zeit.
Das merkt man im Geldbeutel.
Definitiv. Und die regionale Schere geht massiv auf. Wenn du im Kanton Genf lebst, zahlst du laut diesen Daten fast 34 Franken pro Quadratmeter. Im Jura sind es nicht mal ganz 15 Franken.
Ein riesiger Unterschied.
Die zentrale These des Textes lautet hier ganz einfach: Die Bauwirtschaft kann schlicht und ergreifend nicht schnell genug neuen Wohnraum schaffen, um mit einer jährlichen Nettozuwanderung von 70.000 bis 100.000 Menschen überhaupt noch Schritt zu halten.
Und selbst wenn man theoretisch schneller bauen könnte, stößt man ja sofort an physische Grenzen?
Der Platz ist da nicht unendlich.
Eben. Hier bringt das Dossier einen Vergleich ins Spiel, der mir beim Lesen wirklich im Gedächtnis geblieben ist. Es geht um den Verbrauch von Boden, also diese Versiegelung der Landschaft.
Ja. Das ist ein extrem starkes, bildliches Argument im Text, die 1-Quadratmeter-pro-Sekunde-Regel.
Genau die.
Die Quelle zitiert hier Datenreihen, die belegen, dass in der Schweiz zwischen 1985 und 2009 rund 54.000 Hektar Landwirtschaftsland dauerhaft versiegelt wurden.
54.000 Hektar? Das ist abstrakt.
Um das greifbar zu machen, das ist in etwa die Fläche des gesamten Bodensees.
Wow.
Wenn man das auf die Zeitachse herunterbricht, wurde in diesem ganzen Zeitraum jede einzelne Sekunde 1 Quadratmeter Land verbaut. Jede Sekunde.
Puh.
Zwar räumen die Autoren durchaus ein, dass sich dieses Tempo seit der Revision des Raumplanungsgesetzes etwas verlangsamt hat, aber sie betonen ganz klar, dass die fundamentale Problematik völlig ungelöst bleibt.
Wobei man sich da ja unweigerlich fragen muss, dieses Raumplanungsgesetz, kurz RPG, das fordert doch ohnehin die sogenannte Verdichtung nach innen.
Richtig.
Es wurde ja genau dafür geschaffen, um diese Zersiedelung der Landschaft zu stoppen. Wie geht das Dossier denn mit diesem offensichtlichen Zielkonflikt um?
Die Autoren greifen genau diesen wunden Punkt auf. Sie argumentieren, dass das RPG zwar Verdichtung vorschreibt, aber eben keinerlei Bevölkerungsobergrenze definiert.
Okay, das heißt, es wird einfach immer dichter.
Genau. Und das führt laut dem Text zu einer massiven Reibung in der Lebensqualität. Wenn immer mehr Menschen auf derselben Fläche leben, erfordert das zwingend höhere Bauten, es bedeutet weniger zusammenhängende Grünflächen in den Quartieren, deutlich mehr Lärm und auch mehr Hitzestaus in den Städten.
Dichter Stress quasi.
Exakt. Die zitierte Prognose des Beratungsunternehmens Wüst Partner geht davon aus, dass die Schweiz bis 2050 rund 750.000 zusätzliche Haushalte benötigt.
750.000?
Gleichzeitig wurden im Jahr 2023 aber landesweit nur knapp 55.000 neue Wohnungen gebaut. Das Dossier zeichnet hier also ganz bewusst das Bild einer mathematischen Unmöglichkeit, bei der der Schutz der Landschaft zwangsläufig mit dem Wohnbedarf kollidieren muss.
Und Wohnraum ist ja am Ende nur die halbe Miete, wenn man das so sagen darf. Wenn wir über 750.000 neue Haushalte sprechen, müssen diese Menschen ja auch zur Arbeit pendeln. Sie verbrauchen Strom. Ihre Kinder gehen zur Schule.
Die ganze Infrastruktur eben.
Genau. Das führt uns zu einem Argumentationsstrang, den wahrscheinlich jeder Hörer aus dem eigenen Alltag extrem gut kennt. Wir alle kennen doch dieses Gefühl, morgens am Bahnhof zu stehen, der Zug fährt ein und man muss sich im Waggon irgendwie an die Haltestange quetschen, weil einfach überhaupt nichts mehr geht.
Ja, und genau diese Alltagserfahrungen unterfüttert das Dossier mit harten statistischen Werten. Oft wird ja von politischer Seite beschwichtigend auf Jahresdurchschnitte verwiesen.
Was sagen die Durchschnitte?
Die SBB, also die Bundesbahnen, weisen im Fernverkehr eine durchschnittliche Sitzauslastung von 32% aus. Das klingt ja erstmal total entspannt.
Ja, da denkt man, es ist doch noch massig Platz.
Aber die Autoren des Dossiers demontieren genau diesen Durchschnittswert. Sie lenken den Blick auf die Spitzenbelastungen am Morgen und am frühen Abend, wenn die Leute pendeln.
Die Rushhour.
Der Zürcher Verkehrsverbund hat auf einer spezifischen S-Bahn-Linie, der S14, eine gemessene Spitzenauslastung von 148% registriert.
148%?
Das heißt, da sind fast anderthalbmal so viele Menschen im Zug, wie es eigentlich Sitzplätze gibt. Das Argument der Quelle lautet hier ganz klar, das System wird in den entscheidenden Stunden weit jenseits seiner eigentlichen Kapazitätsgrenze betrieben.
Auf den Straßen zeichnet der Text ja ein ganz ähnliches Bild. Da wird in der Quelle eine statistische Schere verwendet, die sehr eindrücklich illustriert, wie ein System reagiert, wenn es einmal komplett voll ist.
Wenn wir das mit dem Gesamtbild verknüpfen, dann schau dir mal die Verkehrsdaten des Bundesamts für Straßen für das Jahr 2023 an. Die werden im Text sehr prominent angeführt.
Was zeigen die genau?
Die Fahrleistung, also die Menge der auf den Nationalstraßen gefahrenen Kilometer, ist im Vergleich zum Vorjahr eigentlich nur um moderate 1,5% gestiegen.
1,5% klingt jetzt nach fast gar nichts.
Eben. Aber im exakt gleichen Zeitraum sind die registrierten Staustunden um gewaltige 22,4% explodiert.
Wow.
Wir reden hier von einem absoluten historischen Rekord von knapp 49.000 Staustunden. Und fast 87% davon entstanden schlichtweg durch Verkehrsüberlastung, also nicht etwa durch Unfälle oder Baustellen.
Einfach zu viele Autos auf zu wenig Straße.
Richtig. Die Autoren nutzen diese Diskrepanz, um zu beweisen, dass das Straßennetz wie ein überspanntes Gummiband funktioniert. Ist es einmal am absoluten Limit, führt schon die allerkleinste Zunahme an Fahrzeugen zu einem überproportionalen Kollaps.
Diese Überlastung betrifft laut Dossier aber nicht nur Beton und Stahl, sondern ganz massiv auch das Personal im sogenannten Service Public. Es gibt da ein Beispiel aus dem Bildungsbereich, das mich beim Lesen wirklich innehalten ließ.
Ja. Das Zürcher Beispiel.
Genau. Der Text beschreibt detailliert, wie der Kanton Zürich für das Schuljahr 2024/25 eine weitreichende Ausnahmeregelung erlassen musste. Die Schulen dort dürfen nun auf allen Stufen der Volksschule Personen anstellen, die gar kein vollständiges Lehrdiplom besitzen.
Weil sie sonst die Klassen nicht mehr füllen können.
Richtig. Und die Autoren kommentieren das nicht einfach als vorübergehenden Engpass. Sie werten es als klares Zeichen dafür, dass der Ausnahmezustand zum Normalzustand wird, weil die Schülerzahlen in den stark wachsenden Kantonen schlicht zu schnell steigen. Man kommt mit dem Ausbilden nicht hinterher.
Und noch weitreichender wird dieser Mechanismus dann im Gesundheitswesen skizziert.
Oh ja, die Pflege.
Das Dossier stützt sich auf Daten des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums. Demnach fehlen bis zum Jahr 2030 rund 14.500 Pflegefachkräfte auf Tertiärstufe.
Jetzt könnte man als Gegner der Initiative ja argumentieren, perfekt, genau dafür brauchen wir doch die Zuwanderung, wir holen uns die Fachkräfte.
Ja, das ist das Standardargument. Aber der Text dreht genau diesen Gedanken komplett um.
Wie das?
Die Autoren argumentieren, dass Pflegekräfte, die heute einwandern, ja in einigen Jahrzehnten selbst alt werden und dann ebenfalls Pflege benötigen. Sie beschreiben das im Dossier als ein demografisches Perpetuum mobile.
Ah, okay. Ein sich selbst befeuerndes System.
Jede Zuwanderung zur Lösung des Pflegenotstands vergrößere langfristig genau diesen Pflegenotstand, weil die absolute Zahl der zu pflegenden Menschen im Land durch die Einwanderung ja weiter steigt.
Das eigentliche Problem wird so also laut Dossier nicht gelöst, sondern nur in die Zukunft verschoben.
Und in seinem Volumen noch massiv aufgebläht.
Das ist wirklich eine sehr dichte, in sich geschlossene Problembeschreibung, die das Dossier hier aufbaut. Aber was ist nun die vorgeschlagene Lösung? Das bringt uns zum politischen Herzstück des Textes.
Dem großen Konflikt.
Dem Konflikt zwischen der Steuerung der Zuwanderung einerseits und der Personenfreizügigkeit mit der EU andererseits. Was genau verlangt diese Initiative eigentlich, um diesen skizzierten Kollaps abzuwenden?
Die Initiative Keine 10 Millionen Schweiz verlangt auf Verfassungsebene einen harten Bevölkerungsdeckel.
Ein harter Cut.
Die Vorgabe lautet, dass die ständige Wohnbevölkerung vor dem Jahr 2050 die Marke von 10 Millionen Menschen nicht überschreiten darf.
Punkt.
Genau. Um das abzusichern, ist im Text eine Frühwarngrenze bei 9,5 Millionen eingebaut.
Und was passiert, wenn die erreicht ist?
Wird diese Schwelle erreicht, müssen der Bundesrat und die Kantone sofort Maßnahmen ergreifen. Das Dossier sieht hier primär Schritte im Asylbereich und Einschränkungen beim Familiennachzug vor.
Okay, das betrifft aber nicht die Mehrheit der Einwanderer, oder?
Eben. Und das wissen die Autoren. Sollten diese innerstaatlichen Hebel also nicht ausreichen, fordert die Initiative als letzten drastischen Schritt, dass völkerrechtliche Verträge, die das Wachstum antreiben, neu verhandelt werden müssen.
Und da sind wir beim absoluten Kern des politischen Streits angekommen. Denn das Dossier legt sehr transparent dar, dass die Schweiz bei der mit Abstand größten Zuwanderungsgruppe rechtlich momentan fast gar keinen Spielraum hat.
Völlig richtig. Die statistische Realität im Jahr 2024 zeigte, dass knapp 71% der Nettozuwanderung aus den EU- und EFTA-Staaten stammte.
Fast drei Viertel.
Und genau für diese Gruppe gilt das Personenfreizügigkeitsabkommen, kurz FZA, das 2002 in Kraft getreten ist. Dieses Abkommen verbietet fixe Kontingente komplett. Grob gesagt, wer einen Arbeitsvertrag in der Schweiz hat oder genügend finanzielle Mittel nachweisen kann, darf sich niederlassen.
Das ist der Grundgedanke der Freizügigkeit?
Der Text der Befürworter arbeitet detailliert heraus, dass die Schweiz diesen massiven Zustrom rechtlich schlicht nicht drosseln kann, solange dieses Abkommen in seiner jetzigen Form besteht.
In politischen Debatten höre ich in diesem Zusammenhang ja oft das Schlagwort der sogenannten Ventilklausel.
Oh ja, ein beliebter Begriff.
Da wird dann oft von Regierungsseite argumentiert, die Schweiz habe doch Instrumente, um notfalls einzugreifen, wenn es zu viel wird. Wie demontiert die Quelle dieses Argument denn?
Die Autoren schauen sich die rechtliche Historie dieser Klausel ganz genau an und entkräften das Argument damit ziemlich deutlich. Sie weisen darauf hin, dass die Ventilklausel immer nur für Staaten galt, die neu in die EU aufgenommen wurden.
Also Übergangsfristen.
Genau. Wie zuletzt Kroatien, wo die Schweiz diese Klausel 2022 auch tatsächlich mal aktiviert hat. Aber für die klassischen Hauptzuwanderungsländer, also Deutschland, Italien, Frankreich oder Portugal, ist diese Schutzklausel schon längst abgelaufen.
Da geht also nichts mehr.
Es gibt für diese Länder keine rechtliche Handhabe mehr, um einseitig Quoten einzuführen. Daraus zieht das Dossier seine ultimative Konsequenz.
Welche wäre das?
Wenn die Schweiz die 10-Millionen-Grenze überschreitet und keine der anderen Maßnahmen greifen, verlangt die Initiative im Extremfall die harte Kündigung des Freizügigkeitsabkommens mit der Europäischen Union.
Eine Kündigung, die wirklich weitreichende Folgen hätte? Und hier müssen wir kurz einen Begriff erklären, der in der ganzen Schweizer Politik im Hintergrund immer mitschwingt. Die Guillotine-Klausel.
Ein sehr dramatischer Name für einen Vertragspassus.
Ja, das ist ein Mechanismus aus dem internationalen Vertragswesen. Stell dir vor, die Verträge zwischen der Schweiz und der EU sind wie ein großes Kartenhaus aufgebaut. Wenn die Schweiz jetzt das Freizügigkeitsabkommen kündigt, also eine zentrale Karte unten herauszieht, fällt durch diese Guillotine-Klausel automatisch das gesamte Paket der sogenannten bilateralen Verträge 1 zusammen.
Alles auf einmal.
Verträge, die den Handel, die Forschung und den Verkehr mit der EU regeln, wären dann plötzlich null und nichtig. Und das bringt uns auch schon zum letzten großen Block unserer heutigen Analyse.
Den Gegenargumenten.
Genau. Wie geht das Dossier methodisch mit den starken Gegenargumenten um? Schließlich warnen der Bundesrat, das Parlament, die Wirtschaftsverbände wie Economieswiese und verschiedene Parteien ganz eindringlich vor genau diesem wirtschaftlichen Flächenbrand.
Ja, die Wirtschaft ist da das größte Thema.
Fangen wir doch mal damit an. Das Standardargument der Wirtschaft lautet, ohne Zuwanderung fehlen uns die Arbeitskräfte und die Schweizer Wirtschaft bricht ein.
Das Dossier nutzt hier einen sehr interessanten statistischen Hebel, um dieses Argument einfach umzudrehen.
Wie machen die das?
Es bestreitet gar nicht, dass die Gesamtwirtschaft, also das absolute Bruttoinlandsprodukt, durch mehr Menschen wächst. Das ist am Ende des Tages einfache Mathematik. Mehr Leute konsumieren mehr.
Logisch.
Aber die Autoren stützen sich auf Prognosen des Staatssekretariats für Wirtschaft, des SECO. Und sie fokussieren sich auf das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf.
Ah, pro Kopf. Das ändert die Perspektive.
Und dieses BIP pro Kopf wird laut den zitierten Daten in den nächsten 15 Jahren voraussichtlich sinken. Und zwar paradoxerweise trotz oder gerade wegen der anhaltend hohen Zuwanderung.
Weil der Kuchen zwar größer wird, aber in viel mehr Stücke geteilt werden muss.
Exakt. Die Argumentationslinie der Initiativbefürworter lautet also ja, die Wirtschaft als gigantische Maschine wird zwar größer, aber der reale Wohlstand des einzelnen Bürgers wächst nicht mit. Im Gegenteil, er verwässert sich.
Ein starkes rhetorisches Bild.
Die Autoren werfen den Gegnern der Initiative explizit vor, dieses entscheidende Pro-Kopf-Detail in der öffentlichen Debatte systematisch unter den Tisch fallen zu lassen.
Ein ähnlich starkes Argument der Gegenseite betrifft unsere Renten. Speziell die AHV. Es wird ja sehr oft gewarnt, wir brauchen dringend junge Einwanderer, damit unser umlagefinanziertes Rentensystem nicht irgendwann kollabiert. Wie kontert der Text diese Logik?
Auch hier gibt es das Dossier die kurzfristige Faktenbasis der Gegner zunächst unumwunden zu. Ja, Zugewanderte finanzieren die AHV aktuell massiv mit.
Die zahlen kräftig ein.
Sie zahlen laut Text rund 40% der Beiträge ein, beziehen aber im Moment weniger als 30% der Leistungen. Das ist ein ganz klares Plus für die Staatskasse.
Aber
dann weiten die Autoren den zeitlichen Horizont aus. Sie zitieren Prognosen des Bundesamtes für Sozialversicherungen. Die zeigen, wer heute mit 30 Jahren in die Schweiz einwandert, wird in 35 Jahren selbst eine Rente beziehen.
Das Perpetuum mobile, wie vorhin bei der Pflege.
Genau das Prinzip. Bis zum Jahr 2070 werden EU-Zugewanderte zwar etwa 50% der Beiträge leisten, aber sie werden dann aufgrund ihrer Alterung eben auch 40% der Rentenleistungen abrufen.
Und dann braucht man wieder neue Einwanderer.
Der Text vergleicht diese Logik regelrecht mit einem Schneeballsystem. Man hole heute Leute, um die Renten zu zahlen, brauche aber in 30 Jahren noch viel mehr Leute, um die Renten dieser Einwanderer zu zahlen. Das strukturelle Demografieproblem werde also gar nicht gelöst, sondern auf Kosten künftiger Generationen immer weiter aufgebläht.
Ein weiterer Vorwurf, dem sich solche Initiativen oft stellen müssen, ist der der Fremdenfeindlichkeit. Linke Parteien und Gewerkschaften kritisieren diese Pläne ja oft scharf in diese Richtung. Wie positioniert sich die Quelle dazu?
Die Verfasser wehren sich im Text vehement gegen dieses Etikett. Ihre Verteidigungslinie beruht darauf, dass der Text der Initiative absolut blind gegenüber Nationalitäten, Ethnien oder der Herkunft von Individuen sei.
Es geht nur um die bloße Zahl.
Richtig. Es gehe rein um die absolute physikalische Zahl von 10 Millionen Menschen auf dem begrenzten Schweizer Territorium. Zur Untermauerung verweist das Dossier auf Länder wie Kanada, Australien oder Neuseeland.
Was machen die anders?
Diese Staaten arbeiten ganz selbstverständlich mit strikten Zuwanderungsobergrenzen oder Punktesystemen. Und das, ohne dass sie auf dem internationalen Parkett irgendwie als fremdenfeindlich gelten würden.
Okay, das ist der internationale Vergleich.
Zudem beruft sich der Text noch auf das SRF-Chancenbarometer 2024. Da gaben 73% der Befragten an, eine 10 Millionen Schweiz bereite ihnen Sorgen. Das Argument der Autoren lautet hier: Wenn 3/4 der Gesamtbevölkerung diese Entwicklung kritisch sehen, handelt es sich um eine berechtigte strukturelle Sorge aus der Mitte der Gesellschaft und nicht um einen extremistischen Randgedanken.
Bleibt noch ein letzter, großer Einwand übrig. Der Bundesrat warnt oft davor, dass solche harten Obergrenzen in Konflikt mit der humanitären Tradition der Schweiz und dem internationalen Völkerrecht geraten könnten. Also wie etwa der Genfer Flüchtlingskonvention.
Das ist ein schwerwiegender Punkt.
Ja. Das Dossier wischt diese Warnung aber fast schon beiläufig als reines Scheinargument vom Tisch. Wie begründen die das juristisch?
Sie verweisen da schlicht auf den eigenen Initiativtext. Die Autoren haben dort bewusst eine Klausel eingebaut, die besagt, dass zwingendes Völkerrecht vorbehalten bleibt.
Was bedeutet das in der Praxis?
Das bedeutet, internationale Grundrechte, wie eben das Recht auf Schutz vor politischer Verfolgung gemäß der Flüchtlingskonvention, könnten durch diese Initiative juristisch gar nicht ausgehebelt werden.
Ah, das ist schon vorab ausgeschlossen.
Genau. Die Quelle wirft den staatlichen Behörden, insbesondere dem Staatssekretariat für Migration, vor, in der öffentlichen Debatte absichtlich mit Worst-Case-Szenarien zu operieren, die rein juristisch durch den Initiativtext bereits ausgeschlossen seien.
Puh, wir haben uns da heute wirklich durch ein gewaltiges Geflecht an Daten und Argumenten gearbeitet.
Ein echter Deep Dive, ja.
Lass uns das zum Abschluss noch einmal ganz kompakt zusammenfassen. Wir haben heute neutral beobachtet, wie die Befürworter der Volksinitiative Keine 10 Millionen Schweiz vorgehen. Sie nehmen eine enorme Fülle an offiziellen Statistiken von dieser 148-prozentigen Zugauslastung über die 169 freien Wohnungen in Zürich bis hin zu extrem komplexen Demografie- und Rentenprognosen.
Ja.
Und sie verweben diese ganzen Datenpunkte zu einer einzigen großen Argumentationskette. Das ganz klare Ziel dieses Dossiers ist es, das Bevölkerungswachstum als den ultimativen Flaschenhals darzustellen. Ein Flaschenhals, dem sich alle anderen politischen Fragen und im Zweifelsfall eben sogar internationale Verträge unterordnen müssen.
Das ist die Kernaussage, perfekt zusammengefasst. Und genau an diesem Punkt möchten wir den Ball gerne an dich zurückspielen, der uns gerade zuhört. Wenn du dieses ganze Konstrukt so betrachtest, was sticht für dich am meisten heraus?
Gute Frage.
Ist es das extrem greifbare Bild der zubetonierten Landschaft mit diesem einen Quadratmeter pro Sekunde? Ist es die Tatsache, dass sich Staus bei minimal mehr Verkehr sofort überproportional vervielfachen? Oder ist es vielleicht dieser clevere ökonomische Kniff mit dem sinkenden BIP pro Kopf, der das Standardargument des stetigen Wirtschaftswachstums herausfordert?
Das sind am Ende exakt die Abwägungen, vor denen das Schweizer Stimmvolk am 14. Juni 2026 stehen wird.
Und dazu möchte ich dir zum Schluss noch einen ganz bestimmten Gedanken mit auf den Weg geben. Ein Gedanke, der so nicht explizit in diesem Dossier steht, der sich aber für mich zwingend aus dieser ganzen Debatte ergibt.
Da bin ich jetzt gespannt.
Wir haben heute sehr viel darüber gesprochen, wie man durch einen harten Bevölkerungsdeckel die bestehende Infrastruktur und den extrem hohen Lebensstandard vor einer Überlastung schützen will. Aber überleg dir mal Folgendes. Wenn ein hochglobalisiertes Land wie die Schweiz sich demografisch abschottet, riskiert es dann paradoxerweise nicht genau das, was es eigentlich schützen will? Wenn hochinnovative internationale Unternehmen wegen fehlender Fachkräfte abwandern und ihre dicken Steuereinnahmen gleich mitnehmen, löst man das Problem der überlasteten Züge und knappen Wohnungen am Ende vielleicht ungewollt durch einen schleichenden wirtschaftlichen Abschwung, weil einfach niemand mehr da ist, der das System finanziert?
Das ist wirklich ein extrem spannender Perspektivenwechsel zum Abschluss. Und es zeigt vor allem, dass es bei diesem Thema einfach keine einfachen Antworten gibt. Alles bedingt sich gegenseitig. Das war unsere gemeinsame Recherche zu diesem hochkomplexen und sehr kontroversen Dossier.
Hat Spaß gemacht.
Wir hoffen sehr, wir konnten dir dabei helfen, die Mechanik und die Argumentationslinien dieser Seite der Debatte besser zu durchdringen. Nimm dieses Wissen, diskutiere es und zieh dir deine völlig eigenen Schlüsse aus diesen dichten Fakten. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Von mir auch vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam in die Tiefe gehen, um dir den entscheidenden Wissensvorsprung zu verschaffen. Mach's gut.